Was für ein wunderbarer Lobpreis. Vielen Dank, dass ihr uns da geleitet habt und dass wir Gott begegnen durften heute Morgen. Das Video, was wir gerade gesehen haben, ist vom Bibelprojekt. Ganz herzliche Einladung, danach mal zu googeln. Die haben einen tollen YouTube-Kanal, die haben Bücher, in denen sie diese Comics haben, wo sie die Bibel wunderbar zusammenfassen und Spaß machen, sich mit den biblischen Geschichten auseinanderzusetzen. Und dieses Video ist einfach der Einstieg für uns heute, in den Geschichten Back to the Roots weiterzuschauen. Wir beschäftigen uns ja seit ein paar Wochen mit den Wurzeln des Monotheismus, wenn man so möchte, mit den Wurzeln des Glaubens von Abraham, Isaak und Jakob, mit den Wurzeln unseres Glaubens, mit dem, was Glauben wahrhaftig ausmacht. Vertrauen. Vertrauen macht Glauben wahrhaftig aus. Entschuldigt, ich bin der Stefan, einer der Pastoren hier. Liebe Grüße, wo seid ihr da hinten? Auch an euch Leute zu Hause, wenn ihr in vielleicht kleinen Gruppen zusammensitzt und gemeinsam den Gottesdienst von zu Hause aus miterlebt. Schön, dass ihr heute Morgen hier seid und mitmacht bei dieser Predigtserie Back to the Roots, zurück zu den Wurzeln, zurück zu dieser Geschichte, die Gott mit uns Menschen schreibt, die begonnen hat mit einem Mann, Abraham, der Gott vertraut hat, der gesagt hat, ich kenne dich nicht besonders gut, ich habe dich noch nie gesehen, aber wenn du mir sagst, ich soll in ein fremdes Land gehen, das du mir zeigen wirst, dann möchte ich dir vertrauen und dorthin gehen. Vertrauen ist einfach der Anfang von allem. Es ist der Anfang einer jeden Beziehung. Man vertraut sich. Vielleicht erst ein bisschen und wenn man sich besser kennenlernt, vielleicht immer mehr. Und das ist das Fundament, auf dem jede Beziehung aufgebaut ist. Dass man sich vertraut, dass man sich darauf verlässt, dass das, was der andere sagt, wahr ist. Dass das, was der andere mir sagt, für mich gilt. Und so ist Vertrauen die Wurzel unseres Glaubens, unserer Beziehung zu Gott. Und das ist sie auch, ist auch dann die Wurzel unseres Glaubens, unserer Beziehung zu Gott, wenn die Zeiten völlig durcheinander sind, wenn wir in herausfordernden Wochen, Monaten, inzwischen Jahren leben und alles irgendwie durcheinander gewürfelt ist, dann brauchen wir diese Wurzel, die uns da durchträgt. Wir haben als Gemeinde dieses Jahr ein 125-jähriges Jubiläum. Das zeigt, dass diese Gemeinde ziemlich gute Wurzeln haben muss. Die braucht sie, weil im Moment so viel Veränderung drin ist. Ich habe letzte Woche noch mal ein Video gesehen, wie wir hier mit ganz knapp mit 200 Leuten in diesem Raum gestanden haben und uns gegenseitig Bälle zugeworfen haben, so diese Wasserbälle. Genialer Gottesdienst, das hat so Spaß gemacht, mit so vielen Leuten, mit so viel Freude und Ausgelassenheit. Und jetzt sitzt ihr alle mit euren Masken und guckt mich an und ich weiß nicht, ob ihr gerade gleich einschlaft oder es ist herausfordernd. Herausfordernd sind diese Zeiten, die Regeln, unter denen wir im Moment leben, teilweise leiden. Es ist anstrengend, ihr dürft die Masken auflassen, ihr müsst sogar die Masken auflassen, ne? Richtig, entschuldigt, wollte keinen Aufruf zum Gesetzesbruch hier irgendwie stolpern. Die Zeiten sind herausfordernd, es ist schwierig. Und nicht nur die Zeiten sind herausfordernd, auch die Leute, die hier sind. Also ich bin ja auch herausfordernd für so eine Gemeinde. Ich weiß noch, mein erstes Referat, was ich in der Schule gehalten habe, habe ich eine glatte 6 für gekriegt, weil ich vor Menschen nicht reden konnte. Und ich dachte, ich könnte das. Das ist mein Ding. Einfach, ich habe schon mal viel geredet. Aber dann stand ich vor der Klasse, vor Menschen, die mich angeguckt haben, so wie ihr das jetzt tut. Die waren ein bisschen unruhiger. Und es ging nichts mehr. Gar nichts. In Rallye habe ich mehrere Stunden, also Religionsunterricht, habe ich mehrere Stunden vor der Tür verbracht, weil es spannender war, mich zu unterhalten, als meiner Rallye-Lehrerin zuzuhören. Ich bin so ein richtiger Glaubensheld, wie die gerade im Quiz. So, irgendwie passt das nicht so richtig zusammen. Aber was waren das für Typen? Ein Petrus, der Fels, auf dem die ganze Gemeinde ruht. Noah, der aus Vertrauen zu Gott eine Arche gebaut hat, obwohl Trockenheit herrschte. Ein Riesenschiff für den Fall, dass es vielleicht irgendwann anfangen könnte zu regnen und nicht mehr aufhört zu regnen. Ein Jonah, der eine ganze Stadt zur Buße gerufen hat. Nicht nur so ein paar Leute hier, sondern der hat vor Tausenden muss der gesprochen haben. Ein David, von dem man sagt, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ein Gideon, der mit himmlischen Heerscharen Philister vertrieben hat, bekämpft hat. Und Jakob. Auch so ein Glaubensheld. Alle hatten ihre Macken, aber ich meine, Jakob, sein Name ist Synonym für Betrüger geworden. Eigentlich heißt er ja Fersenhalter, aber Jakob im Hebräischen benutzt man auch einfach, um zu sagen, du bist ein Jakob, du bist ein Betrüger, du bist einer, mit dem, da darf man sich auf gar nichts verlassen. Gehen wir ganz kurz mal die Geschichte durch. Also Jakob war schon immer nicht Papas Liebling. Also Isaak hatte halt diesen Sohn, aber in 1. Mose 25, Vers 19 und folgende, da steht ganz eindeutig, dass Isaak mit diesem Jakob nichts anfangen konnte. Jakob war ein Langweiler. Sein großer Bruder, also ein paar Minuten älter, Esau, geht durch die Welt und schießt und erlegt wild und hat Abenteuer. Und Josef blieb lieber bei den Zelten. Ja, Entschuldigung, und Jakob blieb lieber bei den Zelten. Danke. Genau, also nicht Papas Liebling, sondern ein ganz ruhiger, absolut langweiliger Typ. Aber dann holt er sich das Erstgeborenenrecht, 1. Mose 25, ein paar Verse dahinter, klaut sich das. Durch eine List lässt er das Erstgeborenenrecht von seinem Bruder auf ihn übertragen. Der hat Hunger und will was zu essen haben, und zwar jetzt. Und wenn Esau jetzt was will, dann will er jetzt was. Und was irgendwann mal ist, wenn er stirbt ist oder wenn der Papa tot ist, das ist dann auch egal. Und so bekommt Jakob das Erstgeborenenrecht, beholt sich später mit der List seiner Mutter den erstgeborenen Segen noch dazu, den Isaak über ihm ausspricht, 1. Mose 27. Flüchtet dann, weil er mitgekriegt hat, das war nicht ganz so clever, Papa so hinters Licht zu führen. Haut ab, hat Angst vor seinem Bruder, vor seinem Vater. Und kommt zu Laban, der Schwester von seiner Mutter, also seinem Onkel, und arbeitet dort 7 Jahre für seine Traumfrau, die er dann nicht bekommt, und muss weitere 7 Jahre arbeiten für die Traumfrau, die er dann kriegt, für Lea und dann eben für Rahel. Und wer hat's gedacht, mehrere Frauen, was passiert dann? Es gibt Stress, natürlich gibt es Stress. Mit viel List bekommt Jakob aber dennoch Reichtum, in den er von seinem Onkel abschwatzt und ihn ausbotet. Wieder einmal Jakob, der Betrüger, der abhauen muss. Diesmal, weil sein Onkel ihn verfolgt. 1. Mose 31, treffen die beiden sich dann und es gibt ein großes Hallo und Diskussionen und dann vertragen sie sich und Jakob darf sein Reichtum behalten und seine Frauen auch. Dann kommt diese völlig herausfordernde, irre Stelle mit Jakob am Jabbok. Kennt ihr vielleicht, wo Jakob in der Nacht mit Gott kämpft, wie auch immer. Er ringt die ganze Nacht mit Gott. Super spannende Erklärungsversuche in der Literatur, um dieser Geschichte irgendwie Sinn zu geben. Könnt ihr mal in eine Bücherei fahren, die eine gute theologische Bibliothek haben und mal nachschauen, wie diese Geschichte alles ausgelegt wird. Für mich ist es einfach ein Fragezeichen. Diese Schlucht, in der das Ganze spielt, oder an der Schlucht, in der das spielt, in der Nacht, dann dieser Schlag auf die Hüfte und am Ende bekommt Jakob einen Namen, der Gottesstreiter oder im Hebräischen Israel. Dieses Volk ist nach diesem Typen benannt, der eine Geschichte hinter sich gebracht hat oder gelebt hat, die unterm Strich einfach nur Streit, Betrug und viele, viele Fragezeichen sind. Diese Geschichte von diesem Betrüger Jakob ist aber dennoch auch Gottes Geschichte. Die Urväter Abraham, Isaak und Jakob, die setzen bei Jakob einen Doppelpunkt und dann geht das auf in 12 Söhne, 12 Stämme, durch die die ganze Welt gesegnet wurde, aus denen hervor Jesus Christus gegangen ist. Warum? Warum ist dieser Jakob, über den man, wenn überhaupt, nur ganz wenig Schönes erzählen kann, mit bei dieser Geschichte? Warum ist dieser Antiheld Teil von Abraham, Isaak und Jakob? Dieser Antiheld, der wurde im Islam ziemlich schnell umschifft. Auch Mohammed hat, als er den Koran geschrieben hat, Abraham mit aufgenommen und diese Geschichte von da fing alles an, weil ein Mensch Gott vertraute. Aber schon bei Ismael geht der Koran eben diesem Jakob aus dem Weg. Und bis heute haben Moslems, haben auch Hollywood-Filme Schwierigkeiten mit diesem Antihelden Jakob. Warum beruft sich Gott auf so ein Deppen, auf so ein Antihelden, auf so einen, der schlicht kein Held ist? Warum erzählt uns die Bibel eine solche Geschichte? Eine Geschichte ohne gute Moral. Man könnte sagen, mach's nicht so wie Jakob. Aber als ein Glaubensvater, als einer, auf dem die ganze Geschichte Gottes mit der Menschheit fußt, ohne Moral, ohne Vorbildfunktion, ohne irgendeine Lehre, die man daraus schließen kann. Außer, guck genau hin, wer unterm Schleier ist, wenn du heiratest, oder betrügt deinen Bruder lieber mal nicht um irgendwelche Dinge. Viel mehr kann man von diesem Jakob eigentlich nicht lernen. Warum ist Jakob Teil von dieser Geschichte? Weil es nicht Jakobs Geschichte ist. Das ist nicht die Geschichte von Jakob, es ist die Geschichte von Gott. Es ist die Geschichte, die Gott schreibt. Schon Abraham, ist der groß geworden, weil er so riesengroße, tolle Taten geschaffen hat, weil er irgendetwas geleistet hätte? Ist der ein Urvater eines großen Volkes gewesen, weil er so besonders gewesen ist? Weil er hat nur dem Besonderen vertraut. Und Gott hat ihm, hat Abraham in seinem hohen Alter noch Kinder geschenkt. Hat aus Abraham, der kinderlos war, ein großes Volk werden lassen. Es war Gott, der Abraham in ein Land geführt hat, das er ihm schenken würde. Es ist Gottes Geschichte von Abraham, Isaak und Jakob. Es ist Gottes Geschichte, die dort beginnt, bei Jesus weitergeht und bei uns irgendwie immer noch nicht zu Ende ist. Es ist Gottes Geschichte, nicht die von Jakob, dem Betrüger, dem Erschleicher, dem erschlichenen Segensträger. Nicht die Geschichte von diesem Antihelden, sondern Gott schreibt die Geschichte. Mit diesem Jakob. Ist es sinnvoll, mit diesem Jakob eine Geschichte zu schreiben? Ist das nachvollziehbar? Ich finde es schwierig, ganz ehrlich. Es ist nicht sinnvoll. Es ist nicht nachvollziehbar, aber es ist göttlich. Es ist absolut göttlich, weil Gott hier sein Wesen zeigt. Er ist treu. Er ist vertrauenswürdig. Er ist beständig. Wenn er einem Abraham etwas verspricht, was passieren wird, dann lässt Gott sich nicht von einem wie Jakob davon abbringen, aus Abrahams Nachkommen ein großes Volk werden zu lassen. Gott ist da ganz und gar gnädig und lässt sich nicht von Menschen davon abhalten, seine Geschichte zu schreiben. Er lässt sich nicht von einem Betrüger davon abhalten, ein großes Volk zu schaffen, so wie er es versprochen hat. Gott ist treu. Gott ist vertrauenswürdig. Gott hält an seinem Wort fest. Vollkommen egal, was wir Menschen machen. So ist Gott. Gott ist gnädig. Gnädig. Was ist Gnade? Absolut ungerecht. Gnade ist absolut ungerecht. Ich weiß noch, meine Schwester, das war nicht eine Geschichte, es war immer wieder, und ich habe zwei Schwestern, es war sehr, sehr häufig, dass die irgendetwas gemacht haben, ich zu Papa gelaufen bin und habe gesagt, die hat wieder das und das gemacht, und Papa sagt so, ja, und was soll ich jetzt machen? Ja, die bestrafen? Ja, ich kann die jetzt dafür bestrafen, dass sie das gemacht haben und dich dafür bestrafen, dass du gepetzt hast. Willst du das? Dann bin ich einfach gnädig zu euch beiden. Ja, aber nein, das ist ungerecht. Das ist ungerecht, weil meine Schwestern so blöd waren und so oft so blöd waren. Sie haben sich sogar gegen mich verbündet und sie waren meine großen Schwestern. Die waren so fies manchmal und ich oft nicht. Und das ist doch so gemein. Gnade ist ungerecht, absolut ungerecht. Und sie ist auch unverdient. Sie ist unverdient, weil es gibt kein Recht auf Gnade. Gnade definiert sich gerade dadurch, dass du es nicht erarbeiten kannst. Also wenn du 100-mal im Halbjahr deine Hausaufgaben machst und dann einmal vergisst, dann kannst du nicht zum Lehrer gehen und sagen, oh, ich habe es doch 100-mal gemacht, seien Sie gnädig. Also kann man machen und viele Lehrer sagen auch, komm, das war ein Ausrutscher. Aber dann verzeihen sie einem das, weil es ein Ausrutscher war und weil sie wissen, eigentlich kriegt der Schüler das ganz gut hin. Gnade ist es, wenn man einem Massenmörder sagt, Schwamm drüber, gibt keine Strafe. Das Irre an Gnade ist, die Gnade wird umso größer, je mehr man einfach Gnade vor Recht ergehen lässt. Gnade, weil du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast, was ist das schon wert? Gnade dafür, dass Gott mit dir eine Ewigkeit verbringen möchte, obwohl du all das gesagt, gedacht, gemacht hast, was du in deinem Leben getan hast. Das ist Gnade. Das ist groß. Gnade ist ungerecht, zutiefst ungerecht. Weil Gerechtigkeit sühnt das, was falsch gemacht worden ist. Sie ist vollkommen unverdient. Sie ist einfach ein pures Geschenk, ohne Ansehen dessen, der das Geschenk bekommt. Gnade ist nicht das hast du, du hast es so toll gemacht und deswegen schenke ich dir etwas. Das macht keinen Sinn, sondern gerade weil du all das falsch gemacht hast, gerade weil du Gnade nötig hast, gerade deswegen ist sie ein wertvolles Geschenk, wenn wir sie bekommen. Wenn du sie verdient hättest, dann wäre es kein Geschenk, sondern Lohn für deine Arbeit, für deinen Mühen, dafür, dass du immer schön gebetet hast und deine Bibel ganz treu gelesen hast und immer in den Gottesdienst gekommen bist. Und wenn Gott dir dann gnädig ist, dann hast du alles richtig gemacht und dann hast du es dir verdient. Aber Gnade ist es dann nicht. Gnade ist es, wenn es ungerecht, unverdient und einfach ein Geschenk ist. Es ist ungerecht, ja. Und Jakob kann nur froh darüber sein, dass Gott gnädig ist. Jakobs Geschichte ist nicht die Geschichte von Jakob, sondern die Geschichte von dem gnädigen Gott, die Gott mit Jakob und durch Jakob geschrieben hat. Aus Gottes Gnade wurde aus Jakob ein Volk mit 12 Stämmen. Und aus Gottes Gnade kam aus diesen Stämmen Jesus Christus hervor. Und aus Gottes Gnade ist Jesus unser aller Heiland und Retter geworden. Nicht, weil wir uns das irgendwie verdient hätten. Gott ist aus lauter Gnade so vertrauenswürdig, dass selbst Jakob einen Platz in diesen Wurzeln dieser Geschichte hat. Vertrauenswürdig. Nicht, weil wir Menschen eben und das Vertrauen in Gott setzen, weil wir so einen großen Glauben hätten, weil Jakob so einen großen Glauben gehabt hätte, sondern einfach, weil Gott vertrauenswürdig treu ist. Wenn er etwas sagt, dann hält er das durch, auch wenn er dafür ungerecht und unverdient Gnade schenken muss. Weil er treu ist und über unsere Fehler hinweggeht. Deswegen ist es Gottes Geschichte. Deswegen ist Gott vertrauenswürdig aus lauter Gnade. Das zeigt die Geschichte von Jakob, die eben nicht Jakobs, des Betrügers Geschichte ist, sondern Gottes. Was sagt uns das? Für uns, für unsere Lebensgeschichte, für all die Herausforderungen, in denen wir stehen, für all die Probleme, für die Baustellen, an denen wir rumknapsen, für mein Lebenswerk. Was sagt das über mich, wo ich versuche, doch irgendwie was zu schaffen, irgendwie was zu meistern, mein Leben unter die Füße zu bekommen, irgendwie der Held meiner eigenen Geschichte versuche zu sein, wenigstens dafür zu sorgen, dass es so aussieht, als wäre ich der Held meiner Geschichte. Das versuche ich so lange, wie ich versuche, meine Geschichte zu schreiben, so wie ein Jakob seine Geschichte vielleicht versucht hat zu schreiben. Natürlich kann ich versuchen, der Held meiner Lebensgeschichte zu sein. Das ist anstrengend, das weiß jeder von euch. Jeder, der älter ist als ich, weiß das wahrscheinlich noch besser als ich. Es ist anstrengend, jeden Tag aufzustehen und verantwortlich für dieses Leben zu sein. Verantwortlich dafür zu sein, was andere von mir denken. Wie andere zu mir stehen, wie ich zu anderen stehe. Das ist unendlich anstrengend, meine Geschichte zu schreiben. Ich kann aber auch all meine Versuche, all mein Scheitern, mein Leiden, all mein mich zum Affen machen, könnte ich auch Gottes Geschichte sein lassen. Er ist immerhin der wahre Held. Er ist der wahre Gute, der kann, der möchte, der alles hinkriegt irgendwie. Er ist immerhin der Erfinder des Lebens. Wenn irgendeiner weiß, wie das Leben funktioniert, dann er. Er weiß, wie Leben gelingen kann. Er ist kreativ im tiefsten Wesen. Er kann aus jedem Problem eine Lösung schaffen. Er ist nur liebend und seine Liebe hört nicht auf, weil er nur gut ist. Meine Lebensgeschichte könnte, darf Gottes Geschichte sein, wenn ich meine Geschichte, in meiner Geschichte Gott erzählen lasse, wie er ist, wer er ist, wenn in meinem Scheitern Gottes Schaffen steckt, wenn in meinem Kleinen und in meinem Nicht-Können Gottes Können, Gottes Herrlichkeit hineinkommt, wenn ich Gott gnädig sein lasse über meinem Leben. Und er will. Gott will ein Helfer sein. Er will Retter sein. Er will König sein. Er möchte das Sagen haben über all dem, was wir nicht hinkriegen, über all den Schwierigkeiten unseres Alltags, über all den Beziehungen, die so viel Kraft kosten und so kurz vorm Scheitern stehen. Er kann und er will Heiland sein. Da, wo Dinge kaputt gegangen sind, möchte er sie wieder heil machen. Und das aus lauter Gnade. Einfach als Geschenk. Ungerecht. Unverdient. Gott möchte dir das einfach schenken. Dieses Wesen von Gott, dass er gnädig ist, dass er es einfach so schenken möchte, das wird noch einmal so deutlich in Jesus Christus. Jakob hat es angedeutet, weil er noch immer Teil dieser großartigen Geschichte war, nachdem er so gescheitert ist. Und wir Menschen, wir haben es verbockt. Und die Geschichte ging weiter mit ganz vielen kaputten Dingen. Und in diese Geschichte hinein kommt dieses Baby im Stall. Und wir feiern jedes Jahr Weihnachten, weil Gott aus lauter Gnade sagt, die Geschichte, die die Menschheit schreibt, gefällt mir nicht. Ich mache es zu meiner. Ich gehe da hinein. Ich okkupiere diese Geschichte und schreibe sie um, weil ich kann, weil ich will, weil ich gnädig bin. Aus Gerechtigkeit müsste Gott sagen, ihr hattet eine Chance, ihr habt es nicht gewollt, geht zugrunde. Aber Gott kommt in diese Geschichte, schreibt die Geschichte um. Und diese Geschichte geht übers Kreuz, wo Gott zeigt, wie groß seine Gnade ist. Die hört nicht auf, nur weil man ihn töten will. Die hört nicht auf, nur weil man ihn umbringt. Gottes Geschichte geht über den Tod hinaus. Die ist stärker als der Tod. Das feiern wir zu Ostern. Die Auferstehung, dass Gnade wirklich gesiegt hat, dass Gnade wirklich größer ist als Gerechtigkeit. Gott kann und Gott will. Und er tut und er hat bewiesen, dass er gnädig ist. Du brauchst kein Held sein in deinem Leben, für dein Leben, weil Gott es ist und Gott will. Er macht dein Leben besonders. Er macht selbst das Leben von Jakob, dem Fersenhalter, dem Betrüger, besonders. Und auch deines. Auch deines. Und es kostet dich nichts. Ungerecht, unverdient. Ein Geschenk. Es kostet dich nichts. Aber ist Gnade nicht damit unglaublich billig und beliebig? Sie kostet Gott alles. Gott hat sie alles gekostet, schon bei Jakob. Also wie viele Menschen lesen die Bibel und denken, was ist das für ein Gott, der einen Jakob Teil seiner Geschichte sein lässt? Der aus diesem Versager, diesem Streitbringer, diesem Jakob, Verbrecher, aus dem ein Volk entstehen lässt. Wie kann Gott so sein? Und Menschen lachen über ihn, schreiben neue Bücher, schreiben einen Koran, weil das ja gar nicht sein kann, dass Gott so ist. Gott verliert all sein Ansehen bei uns Menschen, die wir gerne auf große Helden gucken. Gott verliert sein Leben am Kreuz. Nur um dich zu retten, nur um dir zu zeigen, dass das Gnade wahr ist, dass Gott dich retten möchte aus lauter Gnade. Gott verliert alles. Ihn kostet Gnade alles. In Jesus zeigt er, wie weit er geht, eben bis zum Tod, durch den Tod und weit darüber hinaus. Gnade ist nicht billig. Alles andere als billig. Sie hat Gott alles gekostet. Und es ist auch nicht egal, was du damit machst. Es ist nicht egal, was wir aus Gnade machen. Weil Gnade befreit uns ja nicht gerade dazu, einfach weiter blöd zu sein, weiterhin alles falsch zu machen. Gnade befreit dich dazu, all deine Fehler einzugestehen und zu sagen, ja, das war echt nicht gut. Aber ich kann jetzt anders weitermachen. All meine kaputten Beziehungen, all meine Verletzungen, die ich selber ertragen habe oder die ich anderen zugefügt habe, die können durch Gottes Gnade an Wert, an Bedeutung verlieren. Und du kannst anders, befreit leben. Es ist nicht egal, wie du mit dieser Gnade umgehst. Du kannst sie einfach da stehen lassen, dieses Geschenk, und denken, ach, das sieht schick aus, schick eingepackt, mit diesem Jesus drauf und ach, nett. Du kannst es aber auch auspacken und gebrauchen für dein Leben, für die Herausforderung, die du hast, und sagen, Gott, ich krieg's nicht gebacken, ich bin nicht der Held meines Lebens. Kannst du das sein? Kannst du hier Gnade vor Recht ergehen lassen? Ich weiß, ich müsste eigentlich durch die Konsequenzen meines Handelns durch. Aber kannst du nicht eingreifen? Kannst du es nicht anders machen? Aus Gnade kannst du alles, oder mit Gnade kannst du aus Gnade alles machen. Nichts, kannst es einfach ignorieren, aber du kannst Teil von Gottes Geschichte werden. Wie Jakob kannst du Teil von Gottes Geschichte werden in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie, in deiner Arbeit. Da kann Gottes Geschichte geschrieben werden. Und ich möchte dich einladen, heute Morgen Gott zu fragen, welches Kapitel möchtest du durch mich, mit mir schreiben? Ich garantiere dir, dieses Kapitel, was Gott durch dich in dieser Geschichte schreiben wird, in seiner Geschichte, hat etwas mit Liebe zu tun, hat etwas damit zu tun, dass Gottes Liebe sichtbar wird. Wenn du Gott fragst, was kann ich tun, wie kann ich dir Raum geben, dass du deine Geschichte mit mir und durch mich schreiben kannst, dann wird diese Geschichte etwas mit Liebe zu tun haben, dass Menschen Liebe erfahren. In der Schöpfung, in der Wirtschaft, in der Pflege, in der Wissenschaft. Da kann überall Gottes Liebe hineinkommen. In der Bildung, in der Politik, in deiner Nachbarschaft, im Leben deines Spiegelbildes. Durch dich, obwohl du ein Antiheld bist, durch dich, durch Gottes Gnade, kann durch dich Gottes Liebe in deine Geschichte hineinkommen. Kannst du Teil von Gottes Geschichte werden? Nimm dieses Geschenk an. Vertrau Gott. Vertrau seiner Geschichte, seiner Treue. Dafür brauchst du nicht mal großen Glauben. Dafür brauchst du nichts, weil Gott alles gegeben hat, weil es ihn alles gekostet hat, weil seine Gnade groß ist. Frag ihn, was er vorhat. Wie kann er deine Geschichte umschreiben? Wo kann er seine Gnade sichtbar machen?